Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. Mit Robert Gerda, das bin ich, und mit Dirk Große-Schlamann.
10. Folge!
Hey, ich wollte sagen, wir sind zweistellig.
Überragend.
Wir sind zweistellig.
Dass wir das mit unserer Technik hinkriegen, ist überragend.
Ja, zweistellig, leider immer noch nicht mit Video, das verzögert sich leider noch.
Wir sind dran.
Ja, es hat doch tatsächlich auch nicht so wahnsinnig viel mit uns zu tun. Aber es wird irgendwann klappen. Die Kollegen haben es teilweise erst in der 30. Episode gemacht. So lange werden wir nicht brauchen. Und ein YouTuber hat auch schon geschrieben, was wohl zuerst ist, GTA 6 oder wir sind als Vodcaster. Dem habe ich auch geantwortet, dass wir vor GTA 6 als Vodcast also, zu haben sein
spätestens werden. Wenn Schalke in der ersten Liga spielt, könnt ihr uns auch sehen.
Ja. Nein, also schon deutlich früher, denke ich.
Ja, gut.
Jo, aber wir sind tatsächlich 10 Folgen, auch weil offenbar genug Leute zuhören, weil sonst hätten die uns nämlich schon längst gecancelt. Also von daher alles wunderbar. Vielen Dank an alle Zuhörer da draußen. Ja, was haben wir heute? Immer noch Winterpause?
Frohes natürlich. Neues.
Es ist die erste Folge des neuen Jahres. Wahnsinn.
Wir waren im Neujahrsurlaub und das auch vollkommen zu Recht, weil wir beide wussten, dass auf Schalke in der Zeit nichts viel passiert. Es ist natürlich ein bisschen was passiert, aber es war relativ klar, dass die ganz dicken Dinger, auf die ihr alle wartet, dass das noch nicht passiert. Deswegen haben Robert und ich uns ein bisschen rausgehalten. Aber jetzt gelegen wir richtig los. Also froh neue 2026. Alles wird gut, Robert. Alles wird gut.
Ich bin tiefenentspannt. Also von daher alles wird gut, hoffentlich. Ja, was haben wir heute? Noch keine Spiele, aber das nächste Spiel ist direkt vor der Tür am Samstag, erstes Testspiel. Darüber werden wir, das kann ich jetzt schon mal sagen, erst nächste Woche natürlich groß sprechen, weil dann vielleicht erste Erkenntnisse und so weiter. Womit wir heute mal anfangen könnten, ist das Wintertrainingslager. Schalke hat sich ja gegen ein Wintertrainingslager entschieden, der VfL Bochum, der Nachbar auch. Und der VfL Bochum hat jetzt auf den Wintereinbruch in NRW reagiert. Bei euch muss ja richtig schlimm sein, muss ja richtig Schnee sein und alles.
Ja,
und
was heißt doch schlimm, ne? Ja, es liegt Schnee.
Es liegt Schnee, also das beeinträchtigt ja das Training ein bisschen. Und die haben reagiert und sind jetzt doch kurzfristig irgendwo hingeflogen. Schalke bleibt standhaft, die richtige Entscheidung?
Also es ist so, es ist schon, dann ist Kackwetter. Das kannst du vorher nie wissen. Ich hatte ja schon in einem unserer ersten Podcasts gesagt, dass ich es für einen Fehler halte, nicht ins Trainingslager zu fliegen. Das hat Schalke natürlich aufgrund von finanzieller Engpässe so entschieden. Nach dem Aus im DFB-Pokal. Ich glaube, wenn sie da weitergekommen wären, dann wäre zumindest die Idee, glaube ich, eine andere gewesen. Aber grundsätzlich ist es so. Also ein Trainingslager ist ja jetzt nicht etwas, was du machst, einfach nur, um ein bisschen Spaß zu haben, sondern es geht darum, nochmal richtig anzusetzen und einen Feinschliff zu machen. Und natürlich geht es da auch um ganz viel Taktik. Und gerade wenn man jetzt auf den FC Schalke schaut, haben wir ja alle festgestellt, dass du, glaube ich, mit der Art Fußball, die Schalke in der ersten Saisonhälfte gespielt hat, wahrscheinlich in vielen Spielen nicht mehr so vorankommst, sondern dass du einen Plan B oder C brauchst. Und dafür braucht es halt im Training dann auch mal Zeit, Dinge zu erklären, die Spieler hin und her zu schieben, wie so kleine Schachfiguren. Das macht Miron Muslic ja auch ganz gerne. Und wenn du dann bei -2 Grad da stehst, auf einem gefrorenen Boden, macht das, glaube ich, weniger Spaß und deine Muskeln freuen sich da auch nicht so besonders drüber, als wenn du in Belek, da wo zum Beispiel der VfL Bochum jetzt ist, oder in Spanien, wo ja diverse, eigentlich fast alle Zweitligisten irgendwo sind, wenn du das da machst, da hast du andere Voraussetzungen und du schonst deine Plätze zu Hause. Das darfst du ja nicht vergessen, Robert. Die Schalker haben 2 Trainingsplätze, die beide immer benutzt werden. Die anderen Trainingsplätze sind für die Jugendmannschaften. Daher gibt es ja auch einige. Also du kannst jetzt nicht einfach wahllos am Berger Feld die Plätze wechseln. Wenn du jetzt diese Plätze hier so beanspruchst, es liegt halt dauerhaft Schnee hier. Das wird halt alles matschig. Es wächst kein Rasen. Da kannst du noch so viele Beleuchtungen da drauf knallen. Klar kann Schalke auch in die Arena wechseln, aber den Rasen willst du ja eigentlich auch schonen. Das heißt, eine Woche lang mal malträtierst du hier deine Begebenheiten und ich lasse dieses Argument, wenn ich das immer lese, ne? Wenn sie sich jetzt im Warmen vorbereiten, dann können die im Kalten nicht mehr spielen. Also so ein Schwachsinn. Es geht ja darum, sich bestmöglich vorzubereiten. Und du hättest jetzt eine Woche, wo du einmal die Mannschaft nochmal näher zusammenkriegst. Du hättest eine Woche, wo du intensiv auf dem Platz auch wirklich Dinge erklären kannst, ohne dass ich jemand die hätte ich fast im Ruhrpott-Jargon gesprochen, ohne dass du dir was abfrierst. Das wäre halt möglich gewesen. Und danach hätte Schalke ja immer noch eine Woche zu Hause gehabt, um dann sich auf Hertha vorzubereiten. Also ich glaube, dass es ein Fehler war. Ich kann natürlich die Argumentation finanzieller Art verstehen, auch wenn Schalke die natürlich verständlicherweise nicht in den Vordergrund stellt. Aber du siehst ja daran, dass alle anderen Vereine es machen und dass auch der VfL Bochum, die sicherlich auch noch mal ein paar andere Möglichkeiten haben, dass sie es machen, dass es durchaus wichtig ist. Na, und also ganz ehrlich, wenn du mal schaust, es sind ja sogar ganz viele Drittligisten im Trainingslager, ne?
Ja, aber zum Beispiel der Branchenprimus, der FC Bayern, ist auch nicht ins Trainingslager geflogen. Und ich kann dir hier sagen, hier sind -11 Grad in München. Es schneit zwar nicht, aber es ist kalt.
Ja, aber das ist erste Liga, da ist ja die fangen ja eine Woche eher an.
Also ja, ich finde, Dortmund ist ja trotzdem geflogen. Also ich meine, so
ist da weißt du halt auch nicht, was da vertraglich gebunden ist. Ne? Also es sind ja viele Mannschaften auch vertraglich an Regionen gebunden, um die halt auch zu repräsentieren. Ne? Also Schalke hat jetzt keinen Vertrag mit einem Airline oder mit einem Austragungsort oder so. Also ich finde die erste Liga mit der zweiten Liga aktuell zu vergleichen, finde ich schwierig.
Nein, aber ich will ja nur sagen, also auch der FC Bayern trainiert und bereitet sich hier vor. Natürlich starten die früher, nämlich eine Woche früher, das ist mir schon auch klar. Ich bin nur der Meinung, also ja, also dieses mit aufeinander, also nochmal den Mannschaftssinn schärfen, das Argument zähle ich. Das andere, da sage ich halt auch ganz ehrlich, du hast mich letzte Woche ausgelacht, als ich da gesagt habe, da ist kalt und dann hat man da so wenig Lust oder vor zwei Wochen. Das ist für mich das Gleiche. Das sind Profis, die hatten sich jetzt ausgeruht, die konnten sich jetzt erholen im Weihnachtsurlaub. Wenn die ins Warme wollten, hätten die nach Weihnachten oder auch zu Weihnachten irgendwo ins Warme fliegen können. Ich habe gesehen, Aris Bayin, die war irgendwo in Dubai. Also und andere.
Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht um Urlaub und den jetzt einen schönen Tag zu machen, sondern es geht um die bestmögliche Vorbereitung auf eine schwere Rückrunde. Und die bestmögliche Vorbereitung wäre, eine Woche sich rauszunehmen, die Mannschaft nochmal zusammenzuführen und unter bestmöglichen Bedingungen auf grünem, nicht gefrorenem Rasen, klar, du hast hier eine Rasenheizung, alles gut, aber nach 4 Tagen wissen wir, wie der Rasen aussieht, sich bestmöglich vorzubereiten. Und eine bestmögliche Vorbereitung ist das nicht.
Ja, also ich letzten Endes wird man sehen. Ich glaube, das ist, wenn Schalke gut starten wird, wird man sagen, ja, alles richtig gemacht. Wenn Schalke schlecht starten wird, wird das natürlich auch als Grund herangezogen. Ich verstehe deine Argumentation. Ich sag nur einfach, ich finde, als Profi muss man auch mit diesen Gegebenheiten klarkommen und dann muss man halt mal bei -5 Grad auch mal rumstehen, wenn der Trainer einem was erklärt. Mein Gott, niemand ist da aus Zucker, das Leben ist auch kein Ponyhof. Und wenn einfach kein Geld da ist, dann ist das für mich jetzt nicht so eine schlimme Entscheidung, darauf zu verzichten. Also lieber spare ich mir da ein bisschen Geld ein und investiere es woanders als andersrum. Aber ich verstehe die Argumentation.
Die Frage ist natürlich, also es hätte ja vom Wetter her, das Wetter kannst du nie vorhersehen, ne? Und in den letzten Jahren wäre es, glaube ich, anders gewesen. Dass jetzt so ein Wintereinbruch kommt, das kannst du nicht vorhersehen, ne? Keine Frage. Aber du siehst ja auch, dass der VfL Bochum sagt, damit haben wir nicht gerechnet, darauf reagieren wir. Diese finanziellen Spielräume hat Schalke nicht. Das kommt hinzu und dann musst du das Beste daraus machen, das machen sie jetzt. Ich sage ja nur, die bestmögliche Vorbereitung wäre eine andere gewesen und dass das ein riesen Organisationsaufwand ist, auch dadurch, dass ja einige Spieler später erst gekommen wären und so, keine Frage. Dafür hast du aber entsprechendes Personal, die sich nur um solche Dinge kümmern. Und ich glaube halt, dass es gerade auch für die Muskeln und so weiter besser gewesen wäre, hättest du es anders gemacht.
Möglich. Nur um kurz klarzustellen, die Argumentation, die du gerade genannt hast mit ja, hier kann man sich besser vorbereiten aufs kalte Wetter. Das ist auch, was unter anderem auch Miron Muslic eben gesagt hat, warum man hier ist, ob er das wirklich glaubt oder ob das natürlich eine Ding ist.
Aber Robert, überleg mal, hier hast du eine Woche hier strahlenden Sonnenschein in Gelsenkirchen, bereitest dich vor und musst dann am Wochenende in Kiel spielen. Da regnet es aus Eimern schon eine Woche lang. Und dann kommen die Schalker Spieler hin und sagen, ja, da können wir uns jetzt aber nicht spielen. Also die sind Profis, die sind an alle Gegebenheiten gewöhnt. Und man hat ja noch eine Woche, wo man sich hier dann im Eis und Schnee vorbereitet, auf Eis und Schnee. Also das finde ich ein schwieriges Argument. Die Frage ist natürlich, wie sehr ramponierst du jetzt deine Trainingsplätze und musst da nicht dann hinterher neuer Rasen hin? Das kostet auch 6-stellig. Das ist eine Mädchenrechnung.
Ja, man wird sehen. gut, aber es gibt auch durchaus positive Nachrichten, nämlich die Lüftelsaga ist beendet. Sky hat ja bereits Anfang November, glaube ich, gemeldet. Dann hat sich kurz vor Jahresende, war es dann mehr oder weniger fix. Und jetzt ist es auch offiziell fix. Schalke zahlt keine Ablöse und der Kollege legt, glaube ich, hat am 1. Januar losgelegt und ist jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen mit involviert an der Wintertransferphase, korrekt?
Ja, selbstverständlich. Also das muss man ja auch ganz klar sagen, das ist ja heutzutage so, warte mal, ich muss mal mein Mikro hier einmal richten. Ich habe den Eindruck, dass du mich gar nicht so gut hört. So. Also es ist ja so, das ist ja immer so, dass wenn schon klar ist, in welche Richtung das geht, dass man, auch wenn man es nicht darf, im Hintergrund schon ein bisschen mit handwerkt und ein bisschen mitschaut. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da schon auch Gespräche geführt wurden, so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, was denn da so geplant ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch schon weiß, was Schalke zeitnah machen wird.
Ja, und da gab es auch dann tatsächlich eine Frage, die man jetzt hier direkt, normal machen wir das am Ende der Sendung, machen wir auch dieses Mal am Ende der Sendung, aber passend zu diesem Themenkomplex von tim.ack96 bei Instagram, könnt ihr was zur Aufgabe von Juri Mulder sagen, jetzt wo Lüftl kommt, welchen Anteil hat Juri? Also aus meiner Sicht ist es eigentlich relativ offensichtlich, der eine ist ja eher so hinter den Kulissen, der andere ist ja auch mehr so als, für die, zwischen Mannschaft und Verein und auch für die Medien. Das ist mein Eindruck. Ich denke, das wird auch so ähnlich sein. Was kannst du zu der Abgrenzung zwischen den beiden sagen?
Also Juri Mulder hat ja nie irgendwo da so, also es ändert eigentlich sich überhaupt nichts. Also der ist jetzt Leiter Kaderstruktur und ich weiß gar nicht, was der alles Leiter ist, der Lüftl. Aber Juri Mulder ist ja das Bindeglied zwischen im Endeffekt zwischen PLZ, also Profileistungszentrum, und der Geschäftsstelle. Das ist Juri Mulder. Und er ist natürlich zudem auch derjenige, der nach außen hin mit den Interviews und so das Gesicht der Mannschaft sein soll. Ne? Und das hat er ja auch im letzten Jahr, glaube ich, ganz ordentlich gemacht, dass er auch viel Scheinwerfer von der Mannschaft weggenommen hat und auf sich gedreht hat, mit seiner ja schon auch sehr sympathischen Art vom TV. Da ist ganz häufig bei den Interviews, wenn man hinterher überlegt, hat er jetzt eigentlich irgendwie auf die Frage auch geantwortet oder hat er irgendwas gesagt, wo hinterher eine News rauskommt, eine Nachricht rauskommt, dann muss man immer sagen, nein. Aber er macht das halt auf so eine sympathische Art und Weise, dass den meisten das gar nicht auffällt. Also von daher, an Juri Mölders Aufgabe ändert das überhaupt nichts. Er ist natürlich weiterhin in alle Prozesse da involviert. Das muss er ja auch, weil er im Endeffekt der Chef des PLZ ist. Aber dadurch, dass Lüftl da ist, ändert sich jetzt nichts an seinen anderen Aufgaben.
Genau, und Lüftl ist ja mehr ein Zuarbeiter zu Frank Baumann, um Transfers vorzubereiten.
Ja, genau. Ja, genau.
Um das nochmal klarzustellen. Genau. Gut, und dann wären wir schon beim Thema Transfers. Letzte Woche natürlich großer Punkt. Diese Woche, als wir zu Fragen aufgerufen haben, überraschenderweise wieder. Es gab jetzt nicht wirklich neue Gerüchte, aber Dirk, du denkst trotzdem, dass demnächst was passieren wird, oder?
Es ist natürlich verständlich, dass alle Fans jetzt ein bisschen nervös werden, wenn man auch mitbekommt, dass irgendwie ja die halbe zweite Liga loslegt. Ne? Teilweise auch richtig kräftig. Also wenn ich jetzt auch mal so Richtung Düsseldorf schaue, Sven Mislintat, der möchte halt auch ein bisschen zeigen, dass er der neue Babbo bei der Fortuna ist und Hannover und Lautern jetzt auch. Also dass man da ein bisschen nervös wird, ist klar. Aber ich glaube, Frank Baumann ist ja sehr deutlich und sehr klar in seiner Linie. Und ich gehe davon aus, dass zeitnah was passiert. Also es war zumindest meine Info, dass in meinem Urlaub nichts passiert. Deswegen konnte ich da auch das Handy weglegen. Jetzt bin ich seit gestern zurück. Jetzt kann Schalke auch loslegen. Es hätte ja auch gar keinen großen Sinn gemacht, jetzt schon vorher was zu machen, nur um was machen zu wollen. Das hat Frank Baumann ja auch nochmal ganz deutlich gesagt. Schalke möchte was machen. Schalke würde gerne was machen. Schalke wird auch was machen. Aber wenn die Preise total durch die Decke schießen, dann machen sie eben nichts. Also ich gehe davon aus, dass in der Offensive was zeitnah passiert. Könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch diese Woche passiert. Macht ja auch Sinn, weil die ganzen großen Spieler jetzt zurückkommen. Dann hast du am Wochenende zum Test gegen Osnabrück vielleicht auch einen Neuzugang schon im Kader.
Das wäre natürlich zu wünschen, weil dann hätte er natürlich ein bisschen mehr Zeit, sich noch an die Mannschaft zu gewöhnen.
Ja, es bleibt halt dabei, alle Gerüchte, die da reingeschossen wurden, das war fast nahezu alles beratergesteuert. Da waren ganz viele Sachen dabei, wo wir einfach, wo ich auch gar nicht reagieren mussten, weil das einfach nicht stimmte. Ne? Da muss man jetzt mal abwarten. Wie gesagt, Schalke sind ein bisschen die Hände gebunden, weil Abgangsseite, da war es schwierig. Also zumindest war es, wo sich auch dann einfach Freiräume ergeben. Gerade auf der Payroll ist Schalke halt voll. Das darf man nicht vergessen. Ne? Die ganzen verletzten Spieler werden ja weiterhin bezahlt. Auch wenn dann zum Beispiel so ein Kandidat wie Kallas oder Højlund da irgendwann rausfallen, weil dann werden die ja, ne, wenn die, glaube ich, wie lange ist diese Zeit? 6 Wochen oder was? Ne?
Danach übernimmt. Dann, ja.
Ja, genau. Aber trotzdem stehen die ja eigentlich auf der Payroll. Das heißt, wenn die zurückkommen, müssen die auch wieder mit bezahlt werden. Das heißt, du hast nur einen bestimmten Platz und wenn der komplett voll ist, dann kannst du keine Spieler neu holen. Das ist das große Problem.
Ja, und damit wären, also was wir doch übrigens sagen können, also der Plan ist nach wie vor, etwas aus dem Ausland zu machen. Also das ist immer noch das, was man hört. Es ist nichts irgendwie von dem Liga-Konkurrenten oder auch der dritten Liga oder auch der Bundesliga.
Also wären theoretisch auch 2 Transfers möglich. Das hängt auch davon ab, was Transfer Nummer 1, was das Hauptziel dann unterm Strich kostet, ne? Und es bleibt auch dabei, es wird kein Experiment sein dürfen, weil das ist ein vorgegriffener Transfer auf den Sommer, also auf das Sommerbudget. Das heißt, das muss jemand sein, der über den Sommer hinaus funktioniert.
Genau, das hatten wir letzte Woche ausführlich erklärt. Also wer da nochmal sich genau nochmal schlau machen will, der kann ja letzte Woche nochmal reinhören. Ja, und damit wären wir bei Dat geht gar nicht. Dat geht gar nicht ist dieses Mal nämlich eine Ära von einem Spieler auf Schalke, die Ibrahima Cissé-Ära. Die geht tatsächlich gar nicht. Man muss sagen, der kam natürlich jetzt auch nicht für viel Geld und so weiter, aber das war ja schon, wenn du den Jungen gesehen hast, hast du ja echt denken können, da ist ja schon viel Potenzial da, hat das aber nie auf die Kette bekommen und ist jetzt überraschenderweise tatsächlich immerhin noch ein halbes Jahr vor Vertragsende abgegeben worden zum FC Aarau. Man erspart sich jetzt nicht so wahnsinnig viel, weil man muss natürlich ein bisschen Abfindung zahlen oder Gehalt, je nachdem, wie man das rechnet. Dennoch, Dirk, bist du froh, dass er weg ist?
Ich glaube, Schalke ist froh, dass er weg ist. Also das war, hing ja immer so ein bisschen irgendwo, hing der irgendwo dran. Irgendwer musste sich immer um ihn kümmern. Mit der ersten Mannschaft hat er ja gar nichts mehr zu tun gehabt. Muslic hat er ja sofort auch den dann abgeschoben. Er ist dann immer bei der U23 so 2-mal um den Platz getrabt und war dann fertig. Also für den Jungen tut es mir total leid. Ne? Es gab mit Sicherheit auch einen gesundheitlichen Faktor, den man recht spät erst rausgefunden hat. Das ist alles ein bisschen merkwürdig abgelaufen, wie man sowas erst so spät rausfinden kann. Aber grundsätzlich ist es so, wenn du so ein Hühne bist und so eine Veranlagung hast und die Möglichkeit hast, Profifußballer zu werden und dann aber so schlecht beraten bist und eine so schlechte innerliche Einstellung hast zu dem Ganzen und so wenig professionell bist. Also was wir gehört haben, ist, dass er halt auch schon nach außen hin dachte, er wäre der neue Cristiano Ronaldo der Abwehr. Hat keine Ahnung, wie viele Standpauken bekommen von allen möglichen auf Schalke. Unter anderem ja auch Marc Wilmots, der ihn komplett versucht hat, den Kopf gerade zu schütteln. Und wenn das nicht bei dir ankommt, dann tut's mir einfach leid. Es ist natürlich schade für den Jungen, ne, wenn du so ein Potenzial hast. Es ist schade für Schalke, dass man das nicht vorher gesehen hat. Das ist natürlich ein Juwel, wenn du sagst, so einen verpflichten wir, überleg mal, der schießt durch die Decke, dann kann das funktionieren. Aber also wenn du so einen schlechten Fitnesszustand hast, dass selbst ein französischer Zweitligist bei allem Respekt im Sommer sagt, ne, den können wir nicht gebrauchen, der ist so unfit, den brauchen wir nicht. Also das sagt dann schon alles. Und ich glaube, dass der FC Aarau, das ist ja ein Partnerverein von Schalke 04, dass der den zum Nulltarif bekommt. Das heißt, ich glaube, Schalke spart da gar nichts, sondern die sind einfach nur froh, hier hast du das Geld. Alles Gute dieser Welt für dich, aber gut, dass du weg bist.
Ja, tatsächlich schade. Man hat ja immer wieder auch, er hat auch seine Chancen bekommen. Man hat die Chance, man hat auch das Potenzial ja auch gesehen, aber er hat es halt nie über, ja, ich sag mal nicht mal über 2 oder 3 Spiele. Ich rede jetzt gar nicht mal von langfristig, aber es war dann immer wieder, da war es mal eine rote Karte, die wegen Dummheit war oder er hat sich wieder verletzt oder irgendwie was. Einfach schade.
Du brauchst halt auch, ich meine, du brauchst ja auch ein paar Spiele, um reinzukommen, aber das hat er ja gar nicht geschafft. Ich erinnere mich an ein Trainingslager in Belek, ich glaube noch unter Thomas Reis. Da hat er Thomas einen Tag mal so richtig geknüppelt und hat die Jungs richtig lange laufen lassen. Das sind dann immer so, dann müssen die in so Vierergruppen laufen und immer das Tempo halten und müssen bei bestimmten Tönen an bestimmten Punkten des Parcours sein. Das heißt, du musst dein Tempo so einbauen, dass du halt immer schnell genug bist und diese Töne werden halt teilweise kürzer im Abstand, dann musst du schneller laufen. Also richtig Kondition. Da hat er früher abgebrochen, ist hinters Zelt gegangen und musste da dann halt mal sich nochmal alles durch den Kopf gehen lassen. Also, und da haben wir schon alle geguckt und haben gedacht, okay, der ist so jung, der schafft das noch nicht. Aber du hast halt immer gesehen, dass er gerade konditionell Riesenprobleme hatte. Und ich glaube auch nicht so viel privat mit einem, die meisten haben ja dann Personal Coach und merken, okay, da muss ich ansetzen und gucke auch mit meinen eigenen Medizinern mal, woran es liegen könnte. Aber das hat Ibrahima Cissé wohl eher vernachlässigt.
Ja, und irgendwann ist man ja auch selbst dann zuständig für seinen eigenen Körper. Wenn man halt, wie du sagst, wenn man Profisportler ist, dann ist es seine Aufgabe, fit zu sein. Ja, also wenn man sich immer verletzt, ist es was anderes, aber einfach unfit zu sein, das ist dann einfach auf Aufgabe des Spielers. Und da muss auch eine gewisse intrinsische Motivation da sein. Und wenn die nicht da ist, dann wird es halt schwierig. Also, ja. Aber
ich bin kein Fachmediziner, aber ich glaube auch, dass er nicht der einzige Spieler ist, der mit Diabetes ist es, glaube ich, ne, was er hat, damit spielt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass du da einfach auch gut eingestellt werden kannst heutzutage. Und wenn nicht, dann musst du halt invalide werden, ne? Aber
Alexander Zverev spielt mit Diabetes Weltklasse Tennis. Also nicht Weltranglisten Platz 1 oder 2, aber immerhin Dritt oder Vierte. Also das geht schon. Man muss halt nur wollen.
Genau, ich glaube, es ist ein Argument zu sagen, hey, das haben wir in der Vergangenheit, haben wir das übersehen und wir müssen das besser reinstellen, aber es ist danach ist ja kein Stück besser geworden, ne? Also wenn du dann eingestellt bist, ne, und auch die Einstellung hast, das geht also gar
Kapitel,
nicht.
Genau, Kapitel ist geschlossen. Wir wünschen Ibrahima Cissé alles Gute natürlich, hoffen, dass er auf die Beine kommt. Wer weiß, vielleicht ärgern wir uns in 5 Jahren, dass der Kerl dann für 40 Millionen irgendwo auf die Insel wechselt, so wie es auch Jean-Claire Todibaud beispielsweise gemacht hat.
Oh ja, habe ich letztens auch gesehen.
Ja,
der spielt jetzt West Ham, ne?
Irgendwo auf in der Insel, ja. Und da hast du ja auch, als der bei Schalke war, hast du ja auch gemerkt, der Typ ist ja eine richtige Granate, also von den Anlagen. Aber der hat halt einfach auch wenig Bock gehabt. Also hatte ich zumindest den Eindruck. Und das war damals noch Bundesliga. Und ja,
hey, welcher halt Spanier? Irgendein spanischer Abwehrspieler war auch bei Schalke, der spielt auch jetzt, der spielt die ganze Zeit Primera Division, glaube ich.
Escudero?
Oh. Ja! Der spielt Primera Division, ne?
Spielt der nicht bei Betis oder irgendwo? Also auf jeden Fall, der ist auch Stammspieler, aber auch nicht erst seit dieser Saison, schon
nee,
seit
nee,
Jahren.
Nee, 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 nee,
also,
ja, genau, ja, genau.
Ja, ja, absolut. Also da hat, ja,
sehr
die sind dann...
Escudero.
Ja, mein Gott, solche Spieler gibt's. Ich meine, man muss sich erinnern, der Rivale in Schwarz-Gelb, der hatte hier diesen Arsenal-Torjäger weggeschickt, Mikel Merino, den Deutschland-Schreck. Zu schlecht und dann wechselt er für 60 Millionen nach England. Also sowas passiert halt auch immer wieder bei allen Clubs. Wollen wir mal hoffen, dass es Schalke jetzt nicht so hart erwischt.
Ich sehe gerade, Escudero spielt nur noch zweite spanische Liga bei Deportivo La Coruña, aber er ist von Schalke nach Getafe und dann nach Sevilla und hat da hat er dann 7 Jahre lang richtig dick gespielt. 6 Jahre, ja.
Dann war also, das, ja, dann ist er jetzt nicht mehr so. Aber der war tatsächlich auch Leistungsträger und ist auch aufgefallen. Also und dann von Dat geht gar nicht, wechseln wir direkt zu Dat ist geil. Und zwar zu Armin Younes. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, dass viele von diesen Gerüchten Berater gesteuert sind. Nicht bei Armin Younes. Da gab es nämlich das Gerücht, dass er kurz vor einem Wechsel nach Zypern steht. Und das haben dann, also laut zypriotischen Medien ist man sich schon fast einig gewesen, das haben dann einige Schalke-Seiten, Fanseiten aufgegriffen bei Instagram und bei Twitter. Und was hat Armin Younes gemacht? Er hat einfach direkt drunter kommentiert, Fake News. Also das hat dann den Job der Transferjournalisten ein bisschen einfacher gemacht. Also Armin Younes, wenn man ihm jetzt glauben darf, wird nicht nach Zypern wechseln. Der wird erstmal auf Schalke bleiben. Und aber sehr sympathisch. Also er hat auch nicht nur auf einer Seite, sondern auf 2 oder auf 3 Seiten hat er sich da die Mühe gemacht, Gerüchte um seine Person zu dementieren. Ganz nett eigentlich.
Ich finde es ja geil, dass Armin Younes solche Seiten liest. Also die meisten Profis interessiert er sowas überhaupt gar nicht. Aber also ich meine, der Junge ist ja schon auch ein cleveres Kerlchen. Ne? Der weiß halt auch, wie es funktioniert. Hat ja auch durchaus hier und da mal auch auf Social Media was gepostet. Als er von Muslica die Breitseite auf der PK bekommen hat, hat er dann ja auch am nächsten Tag etwas gepostet, so wo du merkst, okay, steckt ein bisschen was hinter. Aber dass er dann auch solche Sachen auf Instagram und so, auf irgendwelchen Fanpages kommentiert, finde ich schon ein bisschen abgefahren. Aber also es macht ja aus seiner Sicht gar keinen Sinn. Er hat einen guten Vertrag auf Schalke. Ich glaube, dass er auch durchaus langsam eine Rolle spielt. Er hat letztens auch nochmal so einen Zusammenschnitt aus dem Braunschweig-Spiel gepostet, wo er schon, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, bei den zumindest ein, zwei Chancen, die Schalke hatte, hat er die zumindest mit eingeleitet. Ne? Also ich glaube, der wird in der Rückrunde durchaus auch eine Rolle spielen. Und, das darf man auch nicht vergessen, Armin Younes ist ein cleveres Kerlchen, der hat eigentlich alles im Trockenen, der muss jetzt nicht noch irgendwo spielen und der ist hier mit seiner Familie in der Umgebung sesshaft geworden. Und dann überlegst du halt auch nochmal mit kleinen Kindern, reise ich jetzt nochmal irgendwo hin oder lasse ich sein? Und das ist ein absolut nachvollziehbares Argument auch, ne?
Absolut. Und Armin Younes ist auch jemand, der in seiner Karriere ja viel gereist ist schon. Also der wird auch sich jetzt echt gut überlegen, ob er jetzt nochmal nach Zypern geht oder wo sonst hin. Man wird sehen, wo es ihn dann am Ende hin verschlägt. Dann jetzt bleibt er erstmal auf Schalke. Und wir hätten dann noch eine kleine Das ist geil 2.0 Geschichte. Und zwar, das haben wir gestern gefunden in der Redaktion bei Sky. Oxford City, englischer Zweitligist, die haben mal etwas anderes gemacht. Da hat nämlich die Frau eines Minderheitseigentümers ihren Mann, also den Minderheitseigentümer, dabei gefilmt, wie der Mann einem kleinen Kind Namen von einer Transferliste vorliest, die dieser Verein nämlich im Winter verpflichten will. Und die geht da auch hin bei Instagram und filmt auch diese Liste und dann sind natürlich Namen zu sehen und das haben natürlich Fans gesehen und haben natürlich Screenshots gemacht und jetzt sind halt, weiß ich nicht, 20 Namen von Oxford City Transferzielen in der Welt. Ja, die sind Vorletzte in der Championship. Ich glaube jetzt nicht, dass es einfacher geworden ist, für die Verstärkungen zu bekommen. Aber ja, ich habe mein erster Gedankengang war tatsächlich selbst im größten Chaosjahr Schalkes, das ist nicht mal Schalke passiert. Und da war ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf. Also das,
ja, es hat was Schalkiges, ja. Es hat was Schalkiges, aber nee, so ist es nicht. Also es ist zurzeit tatsächlich auch nicht so einfach für uns, da an Informationen zu kommen, ne? Aber das ist ja auch okay. Also ich weiß, dass ganz viele Fans das freut. Ich finde das, mein Gott, das gehört halt zu dem Spielchen mit dazu. Es ist aber heutzutage auch nicht ganz so einfach, weil du einfach auch so viele Parteien hast, die bei Transfers mitspielen, ne? Also so eine Liste ist ja das eine. Berater haben nochmal ganz andere Intentionen. Dann gibt's natürlich auch die Spieler selber, die gerne mal dann auch ein Gerüchtchen streuen. Bestes Beispiel ist Steven Skripski, ne? Das glaube ich ungewollt. Der hat zum Jahreswechsel Fotos gepostet mit Finn Porath, Timo Becker und sofort alle, oh, der kommt nach Schalke, wenn der nur Fotos mit Schalke postet, dann kommt er doch nach Schalke, Schlammi. Da habe ich auch noch gedacht, nee, der kommt nicht nach Schalke, auf keinen Fall. Aber weißt du, so entstehen ja Gerüchte, ne? Und natürlich ist das jetzt nicht so wie eine Liste abfilmen, aber es ist halt schon schwierig, dann auf all diese Gerüchte zu reagieren. Und du merkst halt jetzt auch, die Erwartungshaltung ist ja immer da, selbst wenn du eine funktionierende Mannschaft hast. Es ist die Erwartungshaltung der Fans ja immer, boah, in der Transferphase, da muss was passieren, weil das ist geil. Und jeder Spieler, der da kommt, ist sowieso erstmal geil. Und ich finde das finde ich immer ganz, ganz interessant. Und dementsprechend werden ja solche Gerüchte auch aufgesaugt und hochgepusht bis zum geht nicht mehr. Und ganz häufig steckt da tatsächlich gar nicht viel hinter, weil so eine Liste, Schalke hat ja auch so eine Liste, ne? Da stehen immer ganz, ganz viele Namen drauf. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist ja deren Job, auch zu schauen. Schalke hat ein ganz klares Ziel. Sie wollen wenig Geld ausgeben und würden gerne Spieler auch entwickeln. Dann hast du natürlich, guckst du erstmal, wo sind Spieler, bei denen potenziell der Vertrag ausläuft. Und dann frage ich die erstmal, wie sieht's denn aus bei dir? Das heißt ja nicht, dass ich dich haben will, sondern ich frage erstmal, dann kann ich auf der Liste einen Haken machen. Den kann ich mir angucken oder nicht. Und daraus entsteht ganz schnell, wenn der Berater das mitbekommt, oh, Schalke ist immer gut, dann schmeiß ich mal hoch, dass mein Spieler zu haben ist. Also hat Schalke angefragt. Stimmt, zumindest teilweise. Weil Schalke hat angefragt, aber Schalke will den Spieler vielleicht gar nicht haben, sondern will einfach nur mal gucken, wie es aussieht.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, so eine Liste ist ja nicht eine Liste aus 3 Namen, sondern 20, 30 Namen und kein Verein macht jetzt im Winter 30 Transfers. Also das impliziert ja allein schon, dass es halt einfach eine Liste ist mit vielen Namen und daraus wird man dann eine Shortlist machen und daraus wird man dann auf ein paar Transferziele gehen. Trotzdem halt natürlich ganz amüsant diese
Geschichte.
Gar keine
Frage. Nein, die ist schön. Die ist schön. Ja, es wäre auch schön, wenn es auf Schalke eine längere Liste gäbe, aber soweit ich weiß, wie gesagt, sind es halt ist ein Haupttransfer und ein möglicher Nebentransfer.
Genau. Und wenn ihr euch diese Oxford-Geschichte mal genauer durchlesen wollt, googelt mal nach Oxford City Sky Sport, dann findet ihr relativ schnell den Artikel und dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen. So, bevor wir...
Ey, warte, ich habe noch, das ist geil, 2.0. Wir zeichnen ja gerade auf, 3.0 haben wir hier, genau, Entschuldigung, 3.0. In einer halben Stunde, also wir nehmen jetzt gerade auf, ist 9:30. Um 10 Uhr beginnt tatsächlich der freie Vorverkauf von Hertha für Schalke. Also, das ist schon geil. Anderthalb Wochen vorher, also wir haben darüber gesprochen, ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß auch gar nicht die Begründung dafür, weil andere Heimspiele, die viel später sind, da läuft der freie Verkauf schon lange. Schalke-Fans vermuten natürlich, dass Hertha da vorbeugen wollte, das gegen den ungeliebten Gegner, ist ja so eine einseitige Hassliebe, dass das Stadion voll wird und hat das lange rausgezögert. Aber tatsächlich heute, Dienstag, 6.1., 10 Uhr, beginnt der freie Vorverkauf für das Spiel Hertha gegen Schalke am 17. Januar.
Dirk, ich sag dir mal was. Ich glaube, die Fans haben recht.
Ja, das kann ich mir, also ich kann es mir gut vorstellen, aber das ist ja, also ich kann das nicht nachvollziehen. Also sowas ist natürlich auch Punkt.
Also witzig wäre natürlich trotzdem, wenn es am Ende trotzdem wieder 20.000 sind, ja. Weil sie sich halt dann jetzt zusammentun und alle Tickets kaufen. Ich bin tatsächlich gespannt, mit was für einem mit wie viel Fans Schalke da nach Berlin fährt. Ich würde mal wetten, dass es nicht weniger geworden sind durch diese Taktik. Aber
ja, du hast natürlich trotzdem jetzt auch ein größeres Interesse in Berlin an der Hertha, weil die ja durchaus auch Möglichkeiten haben, jetzt oben mitzuspielen. Aber es war bisher ja nur Mitgliederverkauf. Da weiß ich gar nicht, wie viel da sonst weggeht. Aber grundsätzlich ist das schon, fand ich schon ein bisschen schade, dass man da, ich meine, da geht's zur Planung, ne, haben wir schon mal drüber gesprochen, Hotels und so weiter und das dann so lange rauszuzögern, das ist absolut nicht fanfreundlich und das muss meiner Meinung nach auch verschiedenen Vereinen, ganz egal, ob man sich mag oder nicht, darf sowas nicht sein.
Absolut korrekt. Man muss aber natürlich dazu sagen, man kann natürlich Hotels trotzdem schon mal buchen. Die kann man ja im Normalfall ja auch nochmal kostenlos stornieren, wenn man rechtzeitig absagt. Also ich hoffe, die meisten Fans haben vorgesorgt und kriegen jetzt dann ihre Karte und können dann nach Berlin fahren. Wir werden sehen, mit wie viel es dann am Ende nach Berlin geht, zu Hertha. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wir wollen noch einmal kurz zurückschauen, um die Transferfenster nämlich zuzumachen. Ich habe mir nämlich mal die Transferfans, Transfers der letzten Wintertransferperioden in diesem Jahrtausend durchgeschaut. Und Dirk, vielleicht hast du ja zu dem einen oder anderen Spieler eine kleine Geschichte oder Anekdote, roter Pilz, Hamza Mendil. Also, 2024, kein gutes Transferfenster für Schalke. Soppi und Chulinov. Chulinov, cooler Typ, aber nicht viel gemacht. Und Brandon Soppi war
Er hatte gute 15 Minuten in dem einen Spiel, in dem einen Heimspiel da auf der Außenbahn.
Ja. Überragend.
Da haben alle schon gesagt, wer ist das? Und dann war er direkt verletzt. Also
ja,
unglaublich.
Ja, und danach hat er auch gepumpt wie ein Maikäfer. Da wären wir wieder bei Hamza. Also
0,0 so. Fit.
Ja, 2023, das war dann in der Bundesliga. Nee. Doch, das war Bundesliga. Ich glaube 2025 habe ich dann vergessen, fällt mir gerade auf. Also jetzt ist schon 2026.
Da war Barkok, glaube ich, ne?
Genau, 20
und Karius.
Da war Karius, Barkok und da gab es doch noch einen.
Ein Volltreffer und ein Voll daneben. Also so von der, ich glaube Eamon Barkok, das war auch ein vermeidbarer Fehler. Also allein wie der sich. Ja, also Loris Karius, das weiß ich noch genau, dass wir die Info, das war tatsächlich sogar eine Sky-Info, das weiß ich noch, wir haben abends an der Bar gesessen im Journalistenhotel und waren am Nachmittag noch im Mannschaftshotel und hatten ein Gespräch mit der sportlichen Leitung und haben sich schön bedeckt gehalten und dann haben wir abends, wir Journalisten an der Bar gesessen und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer sehr guten Quelle, die mir gesagt hat, pass auf, Loris Karius kommt und das steht kurz vor Vollzug sogar schon. Die haben im Hintergrund gearbeitet, weil ja Ron Torben Hoffmann unbedingt abhauen wollte und dann hat das richtig Fahrt aufgenommen und ich weiß, da war dann abends, da war der schöne Journalistenabend innerhalb von 10 Minuten dahin. weil der Lamelloris Karius dann gezündet hat und dann konnte Schalke das auch nicht mehr verneinen und dann war natürlich Arbeit angesagt. Manche Kollegen haben dann tatsächlich bis morgens um 4, glaube ich, noch an ihren Laptops gesessen. Das sind dann so Abende, wo du dir denkst, Mann, ey, da wollten wir einmal mit den Journalisten, ich glaube am nächsten Tag war auch erst später Training, da wollten wir einmal uns abends den Abend gesellig ausklingen lassen, da kam der Loris dazwischen.
Und wir haben tatsächlich noch einen Spieler vergessen, der letzten Winter kam, nämlich unseren Freund aus Polen. Pape Messaba kam ja auch letzten Winter.
Der jetzt in also Polen spielt, ne? Der kam aus Paris,
meine ich, ne? Genau, der jetzt in Polen spielt, genau. Ja. Sorry mal, falls ich mich da falsch ausgedrückt habe. Also auch letztes Wintertransferfenster, Karius super, der Rest, naja.
Du siehst halt, so, wie schwierig dann, das ist, ne? Ja.
Absolut. Dann 2023. Da hat Schalke richtig hingelangt. Skarke von Union, an dem sie ja, weiß ich gar nicht, ein Jahr gegraben haben, hat dann im Winter geklappt. Moritz Jens, das war ein Volltreffer. Kollege Frei, unser Null-Stürmer, ein Tor
hat er gemacht. Hat er gemacht, ja.
Ein Traumtor. Weiß ich auch noch, absolutes Traumtor. Dann Mr. Gelbe Karte, Eda Balanta, Niklas Tauer aus Mainz, Janne Uronen, Kosuki aus der zweiten Mannschaft und Kolodziejczak.
Also ich hab mir die Finger alle gekreuzt, weil ich gar nicht wüsste. Also ich kann dir sagen, zu Balanta, der hätte im Derby fast das 3-2 noch geschossen. Das war ja dieses Henning Matriciani Gedächtnisgrätsche und Balanta hat sogar die Chance zum 3-2. Der hätte sich unsterblich gemacht. Alle hätten sich Balanta-Trikots geholt. Wer war da noch? Achso, Moritz Jens, super Typ, übrigens auch Schalker, der wär auch sehr gerne geblieben. Auf Schalke, das weiß ich, ganz toller Typ. Skarke, da hätte ich tatsächlich gesagt, Schalke hätte da All-In gehen müssen, weil auf der Außenbahn einfach die Flanken, die der geschlagen hat, da den hätten behalten müssen. Ich glaube auch vom Typ her, ne, Freundin in Essen und so sesshaft geworden, das hätte, glaube ich, super funktioniert. So, was waren da noch für Vollgranaten bei, hinten raus?
Frei,
achso, der Kosuki. Stürmer.
Kosuki, der jetzt bei den Löwen spielt.
Hey, du, Kosuki hatte damals in der Vorbereitung alles kurz und klein geschossen. Der hat ja in jedem Test hat der Tore geschossen. Und da habe ich gedacht, boah, geil, das ist so einer, mit dem hat keiner gerechnet. Und dann hat er sich, glaube ich, verletzt und dann war er raus.
Genau, das war, also ich dachte damals auch, das ist der Schalker Kagawa, für ganz wenig Geld aus Japan.
Ja, ja.
Und dann hat er sich im ersten Spiel, ich glaube gegen Frankfurt war das, da hat Schalke dann verloren, 3-0, glaube ich. Und da hat er sich dann verletzt. Und dann hat es relativ lang gedauert, bis der wieder auf die Beine kam. Also zumindest fitnesstechnisch. An die Leistung aus dieser Vorbereitung hat er gar nicht mehr angeknüpft. Nee, das war dann vorbei. Ja gut, Janne Uronen und Kolodziejczak. Ja, Kolodziejczak war ja, weiß gar nicht, wie viele Spiele der gemacht hat. Niklas Tauer, da hat man auch ein bisschen mehr erwartet. Hat auch nicht so funktioniert. Also insgesamt auch jetzt nicht das beste Transferfenster. Aber man hat halt viel versucht, weil man die Mannschaft ein bisschen umbauen wollte, weil man gemerkt hat, okay, wenn man nichts macht, steigt man ab. Ist man am Ende dann trotzdem, aber man hat es ja spannend gemacht. Und dann hat man halt gehofft, okay, wenn wir vier holen, vielleicht ist ein oder zwei Kracher dabei. Mit Jens hat es übrigens geklappt. Der Rest war... Übrigens, Fun Fact, wer hat in dem Derby sein erstes Tor für Schalke geschossen?
Boah. Scheiße, weiß ich nicht mehr.
Kenan Karaman.
Echt?
Ja, der hat sich nämlich unsterblich gemacht. Hat er nämlich letztens auch mal der hat jetzt sein 100. Spiel gemacht für Schalke. Und hat er da auch nochmal, ich hatte das auch so im Hinterkopf, dass es da sein erstes Tor gewesen sein musste, weil ich kann mich ja erinnern, der wurde ja auch sehr kritisch beäugt, als er gekommen ist mit Karamals und was wollen wir mit dem? Und dann hat er ja auch keine große Rolle gespielt, auch keine Chance bekommen. Und dann hat er ein paar gute Dinge gemacht und dann hat er im Derby ein richtig feines Tor gemacht. Und danach war der dann Teil der Mannschaft und im großen Teil dann auch sogar Stammspieler und ein richtig guter Kapitän mittlerweile. Also
ich guck's mir gerade an. Flanke Bülter von ganz links außen, glaube ich, kann das sein?
Ja, genau. Und dann in der Mitte.
Und dann Kopfball ganz in die Ecke.
Ja.
Aha.
Erstes Tor von Kenan Karaman.
Ja.
Gut, dann machen wir weiter. 2022, da haben wir hat Schalke etwas im Norden gewildert. Lode und Windheim kamen damals und ein Lee, ein Südkoreaner, glaube ich. Halle nicht wirklich
Ich kann mich daran nicht mal mehr erinnern. Das heißt viel. Also das heißt eigentlich nicht so viel, aber es heißt schon viel.
Genau, das war die Aufstiegssaison. Einer von den beiden, Lode oder Windheim, sollte auf links Druck ausüben auf, wie hieß unser Flankengott links in der Aufstiegssaison? Tor, Terodde und Flanke war
Ode Kampus oder nicht? Ojan.
Genau.
Jetzt sind beide aber. Der Anfang war richtig.
Genau, und der andere ist Innenverteidiger und Lee war irgendein Offensivspieler, der hat aber gar nicht funktioniert. So, dann 2021, wieder eine Abstiegssaison. Mustafi, Hüntelaar. Ja. William, der Rechtsverteidiger und Kolasinac.
Also,
das war auch nicht so gut und dann.
Das war Verzweiflung, ne? Also, das hast du ja richtig, aber also die größere Verzweiflung war ja Christian Groß vorher. Also, eigentlich müsste man eine ganze Podcast-Folge nur über Christian Groß machen, was ich da alles erzählen kann, ne? Also, das war ja wirklich der arme Mann. Also, ich weiß noch, das war ja Corona-Zeit und da durften wir ja nicht rein und die Pressekonferenzen waren alle remote, das heißt, wir waren alle per Handy eingewählt. So, und Christian Groß hat im Schalke-Hotel geschlafen. Das ist, muss man sich so vorstellen, die Arena, von der Arena geht so eine kleine Brücke über so einen Weg und da steht direkt ein Hotel. Also ich sag mal, Luftlinie, lasse 200 Meter sein. Und auf dieser Brücke haben wir uns früher mal aufgebaut und haben von da die Live-Schalten gemacht. Rund um die Pressekonferenzen, vorher Live-Schalte, Pressekonferenz, danach Live-Schalte. Und Christian Groß kam, also ich habe dann da schon gestanden, habe die Interviews gemacht und Christian Groß kam vom Hotel und ging zur Pressekonferenz, ging an unserem riesen Übertragungswagen, weißt du, mit Schüssel oben drauf, davor dicke Kamera, Lichter aufgebaut, Schlamann davor, ging an uns vorbei, es war ja sonst kein anderer da, guckte und ich habe gegrüßt, schönen guten Morgen und ja, guten Morgen, ist an mir vorbei. 10 Minuten später die Pressekonferenz, er wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Und nach der Pressekonferenz, 10 Minuten später, kommt er wieder daher. Also ich habe auch 3-4 Fragen gestellt, ne? Kommt er wieder daher, ich habe gerade eine Live-Schalte, dann bleibt er neben mir stehen, guckt mich so an, wartet, bis ich fertig bin und fragt dann, ja, guten Morgen, was machen Sie denn hier? Und das meinte der ernst. Und ich so, ja, war ja gerade eine Pressekonferenz. Ach so, ja, und dann ist er. Also wenn du noch, also der, ich, mir fällt gerade nicht ein, der hat ja, also ich will jetzt nichts komplett Falsches sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass er, dass er auch die Spieler komplett mit falschen Namen angesprochen hat.
Da kann ich einschreiten. Es war Can Erdogan, war Can Bostogan und Massimo Schöpf war Alessandro Schöpf. Ja. Also den hat er da Vor- und Nachnamen falsch angesprochen. Das war in der Pressekonferenz. Ob er sie auf dem Trainingsplatz alle nochmal falsch angesprochen hat. Also das war.
Ja, also er hat auch, also ich weiß, dass er auch mal einmal, das kann natürlich auch sein, wenn du gerade frisch da bist und warst schon so vielen Trainingskomplexen, ich weiß, dass er auch mal fälschlicherweise in der Knappschmiedekabine gelandet ist, anstatt in der Profikabine. Abgefahren. Also wie man, und ich weiß, dass er mit Ahmed Kutucu, den hat er, glaube ich, Mustafa genannt und hat mit dem immer nur Englisch gesprochen, weil er dachte, der kann kein Deutsch. Also Ahmed Kutucu kommt aus Gelsenkirchen, ne? Er ist gebürtiger Gelsenkirchener. Also das sind alles so Sachen, ich glaube, dass es auch der Kurzfristigkeit geschuldet war, aber über Christian Groß kannst du so viele Sachen erzählen, also das ist schon ein bisschen abgefahren. Aber ein unfassbar netter, lieber Kerl, aber den hättest du natürlich niemals in dieser Situation nach Schalke holen dürfen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, dass man den geholt hat oder was war schlimmer, er oder Jochen Schneider, der den geholt hat. Also ich glaube ja nach wie vor, also man muss sich ja vorbereiten und ich verstehe, dass Jochen Schneider 10 Jahre vorher mit ihm in Stuttgart gut zusammengearbeitet hat. Aber ey, also da kann man ja nochmal, mal kurz telefonieren, da merkt man ja relativ schnell, dass es nicht mehr so da ist.
Das hätte ich auch gesagt. Ich glaube, in der Situation war es so bei Jochen Schneider, der auch jetzt nicht wirklich tolle Arbeit geleistet hat, weil die Drucksituation war einfach so immens, dass der jemanden haben wollte, den er vertraut und den er kennt. Und da gab es halt nicht so viele, mit denen er erfolgreich zusammengearbeitet hat. Von daher, jetzt, ne, zu den Spielern brauche ich nichts sagen. Die Idee dahinter war ja irgendwo nochmal eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und zu versuchen, nochmal so ein bisschen Schalke-DNA reinzukriegen, weil die halt auch festgestellt haben, dass die Trainer diese Mannschaft, diesen Haufen, muss man ja leider sagen, überhaupt nicht erreicht haben und dass denen ja auch eigentlich total egal war, was da passiert ist. Und die haben halt gehofft, dass wenn du da halt gestandene Schalker mit dem Schalker Herz reinholst, wie Kolasinac, wie Hüntelaar, dass da nochmal ein Ruck durch die Mannschaft geht. Aber das ist ja kolossal gescheitert, weil ich glaube, Hüntelaar hat sich auch relativ schnell verletzt, ne, Kolasinac, du kannst dann auch irgendwann, wenn diese Mannschaft so fällt, kannst du die nicht halten, ne, dann wirst du mitgerissen.
Ja, ich meine, Hüntelaar hat hinten raus dann nochmal ein Tor geschossen gegen Leverkusen, ein schönes, aber bei dem hast du gemerkt, dem ist das auch nahegegangen, genauso bei Kolasinac, bei vielen anderen war dann eher so. Ich habe übrigens noch ein Video gefunden, ich würde das mal abspielen, ich hoffe, man kann das dann hören, Moment.
Extra Leistungen abrufen muss. Und wenn ich sage extra Leistungen, dann meine ich auch eine extra Leistung bringen muss. Extra Leistungen auch.
Also ja, ja doch. Also es war.
Aber ich weiß, dass er hat es geschafft, in 2-3 Spielen Amin Arid so ein bisschen zu kitzeln. Und dann haben wir ihn in der Pressekonferenz gefragt, wie er das gemacht hat. Da hat er auch eine ganz wirre Geschichte erzählt. Also meine Güte, nee. Also das war wirklich, das ist Comedy. Eigentlich bist du dann da könntest du, wie gesagt, eine eigene Folge drüber machen. Das war für uns Journalisten auch,
Ja, das war wild. Das war dann ja auch die Saison mit 5 Trainern, glaube ich, mit Manuel Baum und wer dann alles da war. Das war dann alles nicht so toll. So, und dann wären wir 2020 noch. Jean-Claire Todibauch haben wir vorher auch kurz angesprochen und Michael Gregoritsch. Ich habe das letztens mal bei Twitter gesehen, es gibt ein paar Mysterien auf dieser Welt. Eins davon, was ist mit Schalke nach dem Gladbach-Spiel passiert? Also das frage ich mich.
Da hat der Gregoritsch, hat er da ein Tor gemacht?
Ja, das 2:0 hat er da gemacht. Genau. Oder das 1:0. Aber da hat Schalke 2:0 gewonnen, war, glaube ich, vor dem Bayern Platz 3 und hat dann, glaube ich, ein Jahr kein Spiel mehr gewonnen. Irgendwie
also
sowas.
Also das war unter Wagner? Oder war das Tedesco?
Wagner, ja.
Wagner war das. Ja. Was, ne? Genau. Ja. Also, das ist eine gute Frage. Aber also auch Gregoritsch, ne, wenn du siehst, wie der danach genetzt hat und wie wenig das dann bei uns so durchgeschlagen ist, schade.
Ja, und also ich verstehe dann auch, dass es dann während Corona, da hat man dann vielleicht auch falsch trainiert, weil das war für alle Neuland und die einen haben darauf gesetzt und die anderen haben darauf gesetzt. Aber auch vor Corona waren ja noch 8, 9 Spiele, wo Schalke nichts mehr auf die Kette bekommen hat. Und ich kann mich dann noch erinnern, da gab es ja die Diskussion, ob man mit Wagner in die neue Saison geht. Es gab wohl wahrscheinlich Argumente für beides. Man hat sich entschieden, dann mit ihm in die Saison zu gehen. Dann hat er das erste Spiel in München, glaube ich, 8:0 verloren. Zweites Spiel zu Hause gegen Mitaufsteiger Bremen 3:2. Dann hat man sich doch getrennt. Und naja, und dann kam diese schreckliche Saison mit Mustafi und Co. Aber naja, ja, so wir driften schon wieder völlig vom Thema ab. Aber auf jeden Fall,
irgendwann müssen wir auch noch mal so ein paar Magath-Transfers müssen wir auch noch mal machen. Irgendwann in so einer Spezialfolge. Da machen wir das.
Hao Yun Min.
Ja, und der hat doch auch den.
Cyprien Dejac aus Rumänien.
Aber nein, meine ich aber gar nicht. Ich meine den
Aristeas. Karimi.
Ali Karimi meine ich. Ali Karimi. Da habe ich auch gedacht, alles klar, jetzt will er uns alle verarschen. Und ich glaube, das wollte er auch. Aber Karisteas hat ja sogar noch ein wichtiges Tor geschossen, ne?
Ja, von der Mittellinie.
Ja.
Ja, und trotzdem muss man sagen, bei Magath sicherlich auch ein bisschen einen komischen Kader hinterlassen. Aber in seiner ersten Saison Vizemeister geworden. Das ist,
Ich glaube tatsächlich, das war dann hinterher, weil da das Verhältnis zwischen, damals hatten ja auch die Fans nochmal deutlich mehr Macht, ne, über den Schalker Fanclubverband im Aufsichtsrat und so weiter. Das ist ihm ja ziemlich quer gegangen, dass ganz viele seiner Transferbewegungen auch vom Aufsichtsrat abgesegnet werden mussten. Ne, und dann hat er sich ja da völlig mit allen verkracht und ist dann in eine ganz andere falsche Richtung abgedriftet. Ne, und das war, glaube ich, früher, das war dann immer ein Problem. Dann hat er sich gedacht, so, jetzt würge ich euch mal richtig einen rein. Ali Karimi, ich meine, hat er nicht nur irgendwo sich bei so einer Militärmannschaft irgendwo fit gehalten zu dem Zeitpunkt oder so? Das müssen wir unbedingt machen. Wir machen unbedingt eine Felix Magath-Sendung. Ich bin zwar nicht, da war ich noch nicht so ganz nah dran. Da können die Kollegen noch so geile Geschichten erzählen. Weißt du was? Dafür laden wir mal einen Arbeitskollegen von der Zeitung ein, der damals mit dabei war. Da machen wir eine Felix Magath-Sendung. Das ist mein Wunsch. In einer Länderspielpause. Schreib dir das mal auf.
Ist notiert. aber man darf auch nicht vergessen, also Felix Magath war dann auch mit Hilfe von einem bestimmten Spieler auch mitverantwortlich, dass Raúl zu Schalke kam.
Ja, alles gut.
Buntela.
Nein, alles
also
gut.
Also das war schon... das
ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann sich getrennt hat. Aber vor, also ja. Ich meine, es ist ja um...
Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Sorry. Ja, ich falle ja auch, ich falle ja dauernd ins Wort, aber dann darfst du das auch.
und er hat auch Horst Held zu Schalke geholt. Und den hat man ja auch während der Amtszeit immer kritisiert. Ich glaube, viele hätten ihn in den letzten Jahren auch gerne zurückgehabt. Und ich kann mich, also das ist was, was ich wirklich, was mich damals wirklich mitgenommen hat in Hoffenheim. Als der da weinend vor der Gästekurve stand.
Ey,
da hast
Held.
Du echt gemerkt, wie sehr ihm das nahe ging. Also das war ja ein Profi durch und durch in allen Interviews und so weiter. Und ich habe von Horst Held zwei Sachen, die mir immer im Gedächtnis gebrannt sind. Das ist einmal diese Szene, wie der da wirklich seine menschliche Seite zeigt, fand ich absolut überragend. Und ein absolutes Interview, wo er alles und jeden Schiedsrichter an die Wand gefahren hat, nach irgendeinem Europa-League-Spiel.
In Twente.
War das in Twente? Ich weiß es nicht mehr.
Ich meine
aber
schon.
Aber da hat er alles zerlegt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das war überragend. Das war so mit Satire, so dieser typische Horst Held. Das war Weltklasse. Und diese Szene, da ist ja damals, war ja auch sein Doppelgänger, André Breitenreiter, die sahen ja absolut gleich aus, fand ich immer. Der ist ja auch gegangen, der hat es auch mitgenommen, das hast du auch gesehen. Aber bei ihm war es halt eine Saison und bei Horst Held waren es ja dann, weiß ich gar nicht wie viele. Aber das hast du richtig gemerkt und deswegen freut es mich für den, dass er bei Union auch jetzt wieder untergekommen ist, weil das war ein guter Typ, glaube ich.
Die Stimmung im Verein war nie so gut mehr wie unter Horst Held. Also auf der Geschäftsstelle auch und so, das will viele sagen, ist ja ein Fußballclub, aber die Geschäftsstelle ist unheimlich wichtig. Was der menschlich auf Schalke gemacht hat, hat danach nie wieder eine Ansatzweise geschafft. Ansatzweise. Ist er überhaupt nicht rangekommen. Ich weiß, bei der Abschiedsfeier von Horst Held, die war ja in der Arena, da waren alle da. Alle.
Ja.
Und wenn danach welche gefeiert, wenn irgendwer von denen, die jetzt in den Jahren danach da waren, irgendwas feiern würde, wären wahrscheinlich die Hälfte da.
Ja, und danach kam ja ein gewisser Herr, der sich ja auch für Gottes Geschenk an die Manager hält, hat dann ja erstmal die Knappenschmiede kein Geld mehr reingeschossen und erstmal die ersten drei Wochen nur damit verbracht, Horst Held zu kritisieren. Man kann auch Horst Held natürlich kritisieren, ja, da waren auch Transfers, Albert Streit und wie sie alle hießen, die nicht funktioniert haben, aber insgesamt war das aus Schalker Sicht eine sehr erfolgreiche Zeit und ihm nur das Beste tatsächlich. Wie gesagt, guter Typ und was du jetzt da sagst, passt ja dann auch zu meinen Beobachtungen aus der Ferne. Jo!
Wie kriegen wir jetzt den Bogen zurück?
Ja, wir kriegen jetzt den Bogen zurück, weil wir jetzt wieder sportlich werden. Wir gehen nämlich jetzt auf den Rückrundenausblick. Heute geht's richtig los wieder. Die sieben Stammspieler, glaube ich, die so viel gespielt haben, sind jetzt auch wieder dabei. Da kann ich jetzt schon mal sagen, nächste Woche werden wir einen größeren Block machen mit Beobachtungen von den Trainings und mit einer Besprechung des Spiels am Wochenende. Da werden wir uns jetzt dieses Mal relativ kurz halten. Aber Dirk, du hast noch was gehört. Unser Glücksfall Miron Muslic, es wäre ja fast gar nicht so weit gekommen. Was hat es denn damit noch auf sich?
Ja, also wir haben ja vorhin über diese Liste gesprochen und die gab es ja im Sommer bei Schalke auch, ne? Als klar war, muss ein neuer Trainer her. Frank Baumann hat ja gesagt, das ist der wichtigste Mann im Verein. Er findet, Muslic begleitet den schon lange. Ne? Also das war schon immer ein Top-Kandidat für ihn, aber Schalke hatte auf dieser Liste andere Trainer, das muss man klar sagen. Und da waren auch zwei Deutsche dabei, die, also ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Ranking gibt, ne? Aber ich glaube schon, dass Schalke die Namen Horst Steffen und Lukas Kwasniok schon relativ weit oben hatte und ich glaube bei Horst Steffen auch ziemlich früh schon angefragt und dann halt auch eine Absage kassiert hat. Ne? Also klar, alle werden jetzt die hören, werden sagen, Schlammer, du hast doch den Titz gemeldet. Ja, da war ich tatsächlich komplett falsch auf dem falschen Dampfer. Da kann ich mich auch nur für entschuldigen. Aber das darf aber nicht passieren. Ne? Da brauchen wir, also das können wir relativ schnell abhaken. Ich habe zwei Informationen bekommen, die falsch waren und habe sie auch falsch eingeschätzt, ehrlich gesagt. Und habe dann auch aufgrund dieser beiden Infos, die ich bekommen habe, alles andere, was ich so gehört habe, total falsch interpretiert. Also da bin ich einfach Vollgas durch die Wand, obwohl die Wand ziemlich dick war. Lernt man raus. Also Christian Titz stand am Anfang auch mit auf dieser Liste drauf, ist da aber relativ schnell rausgefallen, weil da passten ganz viele Sachen für die Findungskommission nicht. Die drei Namen, die am Ende sich sehr standhaft gehalten haben, waren Horst Steffen, Lukas Kwasniok und eben Miron Muslic. Wobei ziemlich klar war, dass Horst Steffen das nicht machen würde. Bei Lukas Kwasniok hat es, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, aber dass der erste Liga das die Möglichkeiten auch dann nimmt, war auch klar. Und ich glaube, dann ist man voll all in bei Miron Muslic gegangen. Aber diese drei Kandidaten standen eigentlich drauf, also es hätte auch anders kommen können.
Ja, hätte anders kommen können. Die anderen beiden sind ja auch gute Trainer. Ja, also die trainieren jetzt nicht ohne Grund erste Liga. Trotzdem, denke ich, wird jeder Schalke-Fan auch froh sein, jetzt wie es gelaufen ist. Ich muss dich übrigens ein bisschen in Schutz nehmen. Ich habe ja damals auch dieselben Gerüchte gehört oder dieselben zwei Infos. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das sonst einschätzen soll, als dass, okay, dann kommt der halt. Also deswegen, aber das können wir jetzt natürlich nicht sagen, was es war, aber es ist jetzt auch egal.
Ja.
Es ist ein Fehler gemacht worden, Fehler passieren. Du hast dich ja auch schon zigmal dafür entschuldigt, muss man dazu sagen.
Ja, das ärgert mich ja persönlich auch, ne? Also du wirst dann ja auf diese eine Nummer so reduziert, zu Recht dann auch. Viele werden sich dann auch denken, ach, hat er endlich mal einen mitgekriegt. Ist auch richtig. Ich lerne daraus ja auch. Ne? Das ist dann vielleicht auch richtig so.
Ja, und ist bei dir natürlich auch nochmal was anderes, wie zum Beispiel bei Fabrizio Romano, der jeden Tag 20 Transfer-News. Wenn da eine mal komplett falsch ist, ja, dann who cares? Dann gibt es ja immer noch 19 andere. Du hast halt weniger und wenn dann eine mal komplett falsch ist, dann.
Ja, und auch noch der Trainer. Halt
ein bisschen im Gedächtnis. Der auch der Trainer, ja.
Ja,
ja, ja. Naja.
Ist ja egal. Also grundsätzlich ist es so, Schalke hat vieles richtig gemacht und einfach auch Glück gehabt. Ne, das muss man auch sagen. Also, ne, wie gesagt, da gehört dann auch eine Absage von einem anderen Trainer zu, dass du dann sagst, ne, ey, dann nehmen wir den ich eh schon die ganze Zeit gut finde. Und ich glaube, dass das mit dem funktioniert. Und du merkst ja jetzt auch, dass die Mannschaft vielleicht auch genau das brauchte. Horst Steffen ist ja ein ganz anderer Trainer. Wer weiß, ob das überhaupt mit dem funktioniert hätte.
Das ist tatsächlich, der ist ja, ich habe den letztens mal einen Podcast gesehen mit Sebastian Hellmann. Ist ja wirklich genau das Gegenteil. Der will ja wenig trainieren. Der kommt ja auch ganz anders daher. Eher so der bequeme Typ und so weiter. Gar nicht jetzt so der, ja, so dieser Muslic mit dieser Energie und so weiter. Es funktioniert ja auch für Horst Steffen wunderbar, ja. Also der Fußball, den die in Elversberg gespielt haben. Und eine Minute mehr und die steigen ja vielleicht sogar auf. Und in Bremen ist das ja jetzt auch nicht so ganz verkehrt, was die da machen. Also von daher, wer weiß, wie das zu uns gepasst hätte. Es ist ja auch oft, der Trainer kann gut sein, aber passt halt einfach nicht zum Verein. Kommt oft genug vor, ist bei Spielern so, ist bei Trainern genauso. Jetzt kommen wir aber nochmal zu den Spielern. Positiv ist mir nämlich aufgefallen, und da gab es auch ein paar Fragen, es sind ja einige zurückgekehrt. Peter Remmert allerdings zur zweiten Mannschaft. Da hat Schalke ja auch gesagt, wegen Belastungssteuerung. Da haben aber jetzt einige sich ein bisschen gewundert, weil zum Beispiel Chibara, der ja länger verletzt war, in der ersten Mannschaft wieder ist. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil Chibara schon im letzten Jahr natürlich schon mehr mitgemacht hat als Remmert.
Ah, viel mehr.
Wie ist
ja,
genau,
genau
die ganze Sache?
Ja, ja, also Said Chibara ist ja schon am Ball seit Wochen, Monaten fast schon. Klar, schwerere Verletzungen, länger raus. Bringt, glaube ich, aber nochmal was ganz anderes mit als Peter Remmert. Das heißt, du, dein Portfolio auf der Außenbahn, alleine durch die Geschwindigkeit von Chibara, machst du natürlich da nochmal einen ganz anderen Schritt in die Breite. Auch was vor allem auch diesen Plan B, den wir ja ganz häufig angesprochen haben, den es nicht gibt. Ich glaube, da bringt dir Chibara mehr und der ist auch weiter. Und das bei Remmert, da muss man ja immer noch ein bisschen abwarten, ob das nicht so ein, böse gesagt, One-Hit-Wonder war, ne? Also der hat sich ja relativ schnell so verletzt und ich glaube, der braucht erst einmal wieder ein bisschen Zeit. Und genau dafür ist die U23 ja auch da, ne? Dass du da nochmal Fuß fasst, da kennt der sich halt auch aus. Das ist, ob das jetzt, also ich glaube gar nicht, dass das so eine große Degradierung ist. Es ist auch mit Sicherheit ein bisschen Vorausblick auf eine mögliche Transferbewegung. Ne, wenn du jetzt noch einen in der Offensive holst, was willst du dann? Soll der Remmert dann immer auf der Bank sitzen oder was? Ich glaube, der soll sich erstmal wieder zurechtfinden und dann das bestätigen, was er bisher gezeigt hat in der U23 und dann ist die Tür ist ja nicht zu. Das merkt man, sieht man ja, Miron Muslic hat da ja eher eine Drehtür eingebaut, ne?
Ja, Und Remmert, muss man ja auch sagen, hat ja eine überragende Vorbereitung gespielt, hat sich damit ja dann belohnt und hat sich blöderweise dann verletzt. Aber der ist ja immer noch jung. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass der jetzt die nächsten 4 Jahre zweite Mannschaft spielt. Also im Gegenteil.
Das muss ja auch zum Training passen. Bringt dir ja nichts, wenn du dann da 30 Leute auf dem Trainingsplatz rumlaufen hast. Es ist ja schon so, dass einige Verletzte zurückgekommen sind. Ne? Timo Becker war lange Zeit raus, ist jetzt zurück. Saichi Barra ist zurück. Jetzt kommt womöglich noch ein Neuzugang. Dann hast du irgendwann eine gewisse Anzahl an Spielern auf dem Platz und dann musst du Entscheidungen treffen. Und dann musst du halt schauen, was passt besser. Und ich glaube, Shibara bringt dir da andere Möglichkeiten. Ne? Der ist da, glaube ich, ist da einfach offensiv anders einsetzbar als Peter Remmert.
Weil übrigens auch viele Fragen gekommen sind, ob Shibara uns, also Schalke, sofort helfen kann, ist natürlich ein bisschen Glaskugel lesen oder wie sagt man da, ist natürlich schwierig zu sagen. Ich glaube, sowohl Dirk als auch ich haben eine relativ hohe Meinung, weil das, was er in der letzten Saison gezeigt hat, in den wenigen Spielen, die er dann in der ersten Mannschaft war, war natürlich schon sehr vielversprechend, aber man darf jetzt natürlich nicht den Fehler machen und jetzt sofort erwarten, dass der im ersten Spiel 90 Minuten spielt und 2 Tore schießt. Ich glaube, das wird schon noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, wenn der es jetzt schafft, sage ich mal, im Januar 20 Minuten von der Bank Vollgas zu geben und wenn der Spieler, der 70 Minuten gespielt hat, leer ist, er nochmal 20 Minuten reinkommt und dann nochmal Betrieb macht, wäre ja Schalke schon richtig geholfen, oder?
Also er hat ja, ich habe den im Trainingslager fand ich den richtig gut, weil der hat halt Körper, ne? Der hat Körper und der denkt nicht lange nach, hat im Trainingslager auch ganz viel. Einfach so, du merkst, kriegt den Ball so ein bisschen wie Silla, nutzt sofort die Chance und schießt drauf. War jetzt in den Trainingseinheiten nicht so, was ich mitgehört habe, hat er, glaube ich, auch von Muslic erstmal direkt einen übergebraten bekommen, warum er erst ins Dribbling geht und nicht einen Abschluss sucht. Fand ich im Trainingslager anders. Da ist er immer auch so mit dem Kopf durch die Wand. Fand ich total sympathisch irgendwie, ne, weil er halt auch nochmal, glaube ich, Beschäftigung bringen kann. Was du niemals vergessen darfst, nach einem Kreuzbandriss, du musst das Vertrauen in dein Knie haben. Nicht im Training, sondern im Spiel. Und das hat er bisher ja gar nicht. Ich bin mal gespannt, ob er in Osnabrück eingesetzt wird. Du brauchst Spiele mit einem richtigen Zweikampfverhalten, wo es um was geht, um deinem Knie wieder zu vertrauen. Und bevor das nicht da ist, kannst du eh nichts bringen. Von daher, der wird noch Zeit brauchen.
Ja, denke ich auch. Also, ganz weit auch zurück. Da wird man mal sehen, wie da die Konkurrenzsituation dann auf rechts aussieht. Negativ natürlich ist mir noch aufgefallen, es gibt nicht mal mehr ein Statement zu Højlund. In der Mixzone hat Muslic dann gesagt, dass sie da keinen Druck aufbauen wollen, weil es einfach keinen neuen Stand gibt. Weil auch eine Frage zum Beispiel reingekommen ist, ob eine Leihe von Højlund im Winter denkbar wäre. Ja, denkbar ist alles, aber wer will denn den leihen? Also der muss ja erstmal fit sein, das ist natürlich überhaupt kein Thema. Auch hier der arme Junge, hoffen wir mal, dass er irgendwann auf die Beine kommt, aber das wird auch sicherlich noch ein bisschen dauern.
Und wobei da auch, also die Grundidee gar nicht so verkehrt ist, wenn der irgendwann mal wieder fit ist. Das hast du ja ganz häufig, wenn Spieler so schwere Verletzungen oder immer wieder verletzt sind und immer wieder das bei dem Verein passiert, dass das mal ganz gut ist, wenn du einen Tapetenwechsel hast. Wir haben letzte Folge über Leo Greimel gesprochen, der ja auch Schalke mit seinem zweiten Kreuzbandriss irgendwie verbindet. Dann tut das mal ganz gut, auch für den Kopf dann mal einen Tapetenwechsel zu haben, bevor du wieder richtig angreifst. Also von daher, wenn die das irgendwie hinkriegen, diesen ja nicht Profi-Fußballer-Körper zurzeit, wenn die das hinkriegen, dass der bis Sommer einigermaßen fit ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht eine Laie auch eine gute Option wäre.
Ja, hoffen wir es. Also alles, was den Jungen nach vorne bringt, wäre erstmal ein Fortschritt natürlich. Gut, und damit wären wir schon bei den Fragen. Und da fangen schon ist wir gut. an. Ja, schon, wir haben uns schon wieder verquatscht, gell? Ja. Gut, dann fangen wir mal an mit einer sportlichen Frage. Und zwar fragt hier N24. N1904K auf X fragt, wie würdet ihr mit den Personalien Timo Becker und Ayhan umgehen? Timo Becker muss doch eigentlich Startelf-Garantie haben, Ayhan muss im Sinne der Marktwertsteigerung aber doch eigentlich auch spielen. Wie seht ihr das? Timo Becker eventuell auf rechts außen auf der Schiene? Ich glaube, das hatten wir letzte Woche auch schon mal kurz. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Timo Becker tatsächlich vielleicht da rechts in der Schiene spielt. Das hat er in Kiel überragend gemacht, war mit der beste rechte Schienenspieler der zweiten Bundesliga.
Hat er, glaube ich, auch sechs Tore gemacht oder so? Oder
ja, ich weiß nicht, wie viele. Aber sehr viele. Also für einen Abwehrspieler extrem viele, war auch immer torgefährlich. Der kann das also sicherlich. Und du hättest natürlich dann, also defensiv wärst du natürlich noch mal besser, weil du dann ja praktisch mit vier Innenverteidigern plus Vitali Becker spielen würdest. Wenn der dann ausgepowert ist und Sanchez reinkommt, würdest du sogar mit fünf Innenverteidigern spielen. Aber die beiden Schienenspieler können trotzdem Druck machen. Auch Sanchez hat ja diese Position auch ein bisschen, ja, jetzt sage ich mal, verinnerlicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie Muslic denkt. Hast du mehr Infos oder ist es auch jetzt nur deine Meinung?
Ja, ich gehe da voll mit, weil du siehst halt auch, die Leistungskurve von Ayhan geht ja quasi komplett einfach steil nach oben. Ne? Also da war ja vielleicht mal eine kurze, ja, also so ganz, ganz leichte Wellenform, aber es geht ja eigentlich stetig bergauf. Und den jetzt rauszunehmen, da tust du dem Jungen und dir selber als Verein auch keinen Gefallen. Und ich bleibe dabei, die rechte Schiene, egal wer da gespielt hat, hat mich nicht vollends überzeugt. Klar, Gantenbein, der überzeugt, weil er einfach davor so schlecht war. Ich finde, der macht das jetzt in dieser Saison echt ordentlich, war jetzt aber auch verletzt. Und alles andere rechts hat mich einfach nicht gepackt. Und Becker kann das. Der kann das sogar richtig gut, hast du gerade auch schon gesagt. Bei Muslic, der war ein bisschen zurückhaltend auf der Pressekonferenz vor Weihnachten, sagt, mit dem Thema möchte ich mich erst beschäftigen, wenn es soweit ist, weil solche Themen hat er bisher noch nicht gehabt, weil immer so viele verletzt waren. Hat ihn dann aber, soweit ich weiß, glaube ich, in Braunschweig auch auf der rechten Schiene reingebracht, oder? Verbessere mich?
Ich meine, er ist für Kurucay gekommen, aber ich kann mich auch täuschen. Kurucay Braunschweig, Entschuldigung, das war gegen den.
Ja, ist auch egal. Ich glaube, dass das eine gute Alternative ist und ich glaube, dass das der Mannschaft auch helfen würde. Also klar, Timo Becker hat auch hinten seine absoluten Stärken neben Katic, die beiden verstehen sich blind, aber du siehst halt einfach, Ayhan funktioniert und Ayhan ist die Zukunft und die Zukunft hat Vorfahrt.
Definitiv. So, dann kommen wir zu Rafa. Twitter-Handle PaddyRaf04, also auch ein Schalke-Handle. Der fragt, das ist übrigens erst nur einer, da gab es drei oder vier Fragen dazu. Plant man nach der Umstrukturierung der Schulden am Berger Feld zu investieren? Nachwuchszentrum, Profizentrum, Vereinen und so weiter. Dirk, sieht eher schlecht aus, glaube ich, oder?
Ja, also jetzt nur zu glauben, weil Schalke umstrukturiert durch die Anleihe, also im Endeffekt musst du ja das Geld auch irgendwann wieder zurückzahlen mit Zinsen und so weiter. Also da jetzt, es ist ja kein Geld frei geworden. Ne, also es geht erstmal darum, die Entschuldung voranzutreiben. Und sobald du was baust, gehst du in die gegenteilige Richtung. Investieren ist meiner Meinung nach immer wichtig, gerade auch was den Nachwuchsleistungszentrum angeht, weil da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da sind uns einfach, sind den Schalkern einfach ganz, ganz viele Vereine weit voraus in der näheren Umgebung. Und da die heutzutage auch alle hier abgrasen, kann Schalke mit seinem Containerdorf da auch nicht mithalten. Die Pläne fürs Schalker Feld gibt es. Die sind alle da, vom Schalker Tor, diesem großen Eingangsbereich gegenüber von der Arena bis hin zur neuen Geschäftsstelle, wo halt dann auch ein Nachwuchsleistungszentrum rein soll und so. Die gibt's ja alle, von diesem Boulevard, der dann von der Geschäftsstelle entlang der Trainingsplätze durch Schalker Tor zur Arena gehen soll. Die gibt es alle. Ne? Die Bauarbeiten sind ja nicht abgeschlossen worden, sie sind nur unterbrochen worden. Ne? Ganz viel ist ja dann einfach so gemacht worden, dass man theoretisch auch wieder anfangen kann. Aber dafür ist einfach kein Geld da. Und wie gesagt, die Umstrukturierung der Finanzen hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Schalke jetzt mehr Geld hat. Ganz im Gegenteil.
Dann gab es noch eine Frage bei YouTube. Also wir sind heute Instagram, Twitter, YouTube, überall. Und das bezieht sich auf unsere letzte Sendung. Da hast du nämlich gesagt, dass Ben Manga nach wie vor auf der Gehaltsliste steht. Und Dusk 741 fragt, hat Ben Manga nicht eine Abfindung bekommen? Wieso steht er noch auf der Gehaltsliste, Dirk?
Also meine Informationen sind, dass er weiterhin Vertrag hat. Es gibt bei allen, also Schalke hat das ja irgendwann mal eingeführt, ich glaube, das war irgendwann vor Karel Geraerts oder so, dass alle in wichtigen Positionen quasi im Vertrag verankert haben, dass sie nicht bis zum Ende durchgezahlt werden. Also wir haben das dann mal, glaube ich, bei den Journalisten haben wir das Feuerklausel genannt, dass sie nicht, wenn du 4 Jahre Vertrag hast und nach 2 Jahren rausgeschmissen wirst, dann noch 2 Jahre lang voll durchgezahlt wirst, sondern dass es da dann eine bestimmte Regelung gibt. Das müsste Ben Manga auch haben, aber nach meinen Informationen ist das, zieht das jetzt noch nicht. Also meine Informationen sind, dass der weiter auf der Gehaltsliste steht. Aber also ob sich das jetzt irgendwie im Januar dann erledigt oder ob das dann noch bis zum Sommer gilt oder so, das weiß ich nicht genau. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er so lange ohne Job bleibt. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, das Thema.
Ja, hatten wir auch schon mal. Genau, aber das noch mal zur Klarstellung. Und dann die letzte Frage. Markus04 fragt, gibt's was Neues, auch wieder bei Instagram diesmal, gibt's was Neues zum Sommertrainingslager, wann Zeit und Ort bekannt werden? Dirk, das Thema hatten wir ja schon mal, das ist ja auch mit dieser bisschen, Schalke ist da ein bisschen in Limbo wegen erste Liga, zweite Liga, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, einen Trainingslagertermin, aber du denkst, dass das Trainingslager wann stattfindet?
Also, die Schalke halten sich natürlich zurück, weil noch keine Verträge unterschrieben sind, weil das Hotel noch nicht endgültig gefunden ist, da muss man halt aufpassen, ne? Und also ich kann das auch verstehen, dass sie nicht jetzt schon einen Termin raushauen. Überleg mal, dann passt das vielleicht nicht zu denen. Ja, also es gibt genug Parameter, die da daneben laufen können und sie wollen natürlich nicht, dass dann irgendwelche hunderte Fans irgendwas gebucht haben. Also ich glaube, so viel verraten können wir. Schalke wird nicht erst warten, bis feststeht, ob sie in der ersten oder zweiten Liga spielen. Das heißt, der Termin wird für die zweite Liga gut sein, für die erste Liga eher schlecht, weil viel zu früh. Und Schalke muss sich orientieren an dem Tag, an dem Termin der Mitgliederversammlung. Der ist, soweit ich weiß, Samstag, der 18. Juli. Da kann Schalke nicht weg sein. Das heißt, da müssten sie wiedergekommen sein oder sie müssten fahren. So, und dass Schalke nochmal dahin fährt, wo sie letztes Jahr waren oder... Ja, letztes Jahr waren, das würde ich auch relativ für wahrscheinlich halten. Ob es dann dasselbe Mannschaftshotel wird oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das sind so die Sachen, die man schon relativ sicher verraten kann. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie im Juli wegfahren, dass es dahin geht, wo sie schon mal waren, aber dass sie ein anderes Hotel nehmen und so weiter. Aber wie gesagt, da muss man abwarten, was da noch passiert.
Jo, damit wären wir dann am Ende und wir sind tatsächlich etwas kürzer als letzte Woche, immerhin. Unsere Kurve geht nicht mehr steil nach oben, sondern pendelt sich jetzt ein. Das heißt, nächste Woche können wir dann auch wieder endlich mal ein Spiel.
Montag sind wir wieder. Wir sind auch Montag wieder da. Also
wir sind Montag wieder da.
Ich fahre Samstag nach Osnabrück. Ich bin mal sehr gespannt. Es soll ja am Donnerstag, Freitag, Samstag soll ja Eisregen und so weiter hier hinkommen. Die meisten werden sich erinnern, dass in Osnabrück kein Dach gibt, zumindest bei der Heimkurve. Die Gästekurve ist allerdings überdacht. Also das sollte einigermaßen passen, aber die Fahrt nach Osnabrück ist jetzt auch nicht so genial. Aber ich bin trotzdem vor Ort und am Montag, endlich wieder Montag, Schalker Markt, werden wir dann über die Sachen sprechen, die in dieser Woche noch passieren könnten. Zwinker, zwinker.
Oder schon passiert sind, genau. Und also die einzige Einschränkung noch, ich werde am Freitag leider am Meniskus operiert. Es kann natürlich sein, dass ich dann übers Wochenende eher unwahrscheinlich im Krankenhaus bleiben muss, dann würden wir es aber nochmal rechtzeitig bekannt geben und dann würden wir schauen, was wir für einen Ausweichtermin haben. Aber Stand jetzt gehen wir davon aus, dass wir ab nächster Woche Montag wieder montags für euch zu hören sind.
Die Podcastler-Ausfallzeit bei Meniskusschäden sind 2 Tage. Deswegen dann müsste das passen. Aber wir wünschen dir natürlich alles Gute.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gut, das war's. Dann danke wieder fürs Zuhören. Nochmal ein frohes Neues an alle Schalke-Fans da draußen und auch an alle Leute, die uns sonst zuhören, die nicht Schalke-Fans sind. Gibt's vielleicht den einen oder anderen. Ich kann es mir zwar irgendwie nicht vorstellen, aber wer weiß. Und dann würde ich dir das letzte Wort geben, Dirk.
Robert, alles Gute für deine OP und ich mache mich jetzt fertig. Ich habe hier schon alles geladen. Irgendwann, wenn wir Podcast haben, dann zeige ich euch das mal alles, was man so alles braucht als Reporter. Da haben wir auch ganz viele Anfragen bekommen, ob ich mal ein bisschen was erzählen kann rund um meinen Job. Heute ist Training, nachher ist Kenan Karaman. All das gibt's dann auf skysport.de und natürlich bei Sky Sport News im Fernsehen.
Kannst ja Kenan direkt auf sein erstes Schalke-Tor anfangen.
Oh ja, das mache ich. Und auf sein Bild mit seinem Sohnemann mit dem Schneemann. Großartig.
Ja, richtig. Schöner Schalke. Also, das war's. Ich wünsche euch was. Bis nächsten Montag hoffentlich. Ciao.
Ciao.
Schalker Markt. Der S04-Podcast von Sky Sport.